Das Interessante ist ja, wenn wir diese blöden Gefühle fühlen als Kinder, dann wollen wir die auch jemandem zufügen, und zwar in Exploration des Verhaltens. Und nicht, weil ich blöd bin oder ätzend oder unempathisch, sondern weil ich etwas versuche auszuloten. Aha, so fühlt es sich an, wenn ich es bekomme, so fühlt es sich an, wenn ich es austeile. Was passiert?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk, in dem es um eure ganz persönlichen Themen geht. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Ich freue mich sehr darüber, dass heute wieder Elke Schicke an meiner Seite ist. Sie ist Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Gemeinsam werden wir heute wieder über eine der Fragen sprechen, die ihr uns gestellt habt. Hallo Elke!
Huhu. Und gerade überlegt, was wir sagen. Und Huhu haben wir, glaube ich, noch nie gesagt.
Noch nie.
Also Huhu.
Huhu. Ja, ein neuer Tag, eine neue Folge Elterngespräch mit einer schönen Mail, die wir bekommen haben, aus der ein bisschen Not spricht. Aber ich finde die super spannend, weil ich glaube, dass es in vielen Familien so kleine Mini-System-Sprenger-Kinder gibt.
Ich finde den Titel super cool. Unempathisch und unangemessen.
Das habe ich so genannt, weil ich das so, ich glaube, das ist das, was sie denkt, dass ihr Kind unempathisch ist und unangemessen agiert. Aber ich lese es einfach mal vor. Ja, das, also du.
Ja, okay.
Jetzt sei mal empathisch, Elke.
Will nicht.
Liebe Christine, liebe Elke, erstmal, ich höre sehr gerne eure Podcasts und habe mich besonders gefreut, dass ihr vor ein paar Folgen das Thema Vorpubertät hattet und auch mal über ältere Kinder gesprochen habt. Auch ich habe heute eine Frage zu einem älteren, aber noch nicht ganz alten Kind. Wir haben 2 Kinder. Unser Sohn ist 6 und geht in die 1. Klasse. Unsere Tochter ist 4. Mein Sohn hat weiterhin starke Probleme mit Empathie. Er ist ein tolles Kind, aber recht egoistisch und kann sich, glaube ich, manchmal schlecht in andere hineinversetzen bzw. weiß manchmal nicht, wie er sich angemessen verhalten soll. Ein paar Beispiele. Er tut seiner Schwester aus Versehen weh oder macht versehentlich einen Lego-Bau von ihr kaputt. Wenn sie dann weint, ignoriert er das komplett. Seine Schwester ist das genaue Gegenteil und würde sich in so einem Fall direkt entschuldigen. Entschuldigungen von ihm sind angelernt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er sie fühlt. Ich rede oft mit ihm in solchen Situationen und habe auch schon mal erklärt, dass er seine Schwester dann trösten kann. Da fragt er mich, wie trösten geht. Oh Gott, ist das niedlich. Mir fällt zunehmend auf, dass seine Schwester ein Gefühl direkt für solche Situationen hat, das er nicht hat. Offensichtlich ist er da vom Charakter her ganz anders aufgestellt. Aber dennoch denke ich, dass man doch so etwas wie Empathie und wie man sich in welchen Situationen verhalten sollte, lernen kann als Grundschüler. Wie können wir ihn da unterstützen? Wir versuchen ihm gerade, was angemessenes Verhalten angeht, mit ihm Situationen durchzusprechen. Und ich stelle auch immer wieder die Frage, wie würdest du dich fühlen, wenn dir das passieren würde? Aber das Thema begleitet uns nun schon sehr lange und ich sehe kaum Veränderung. Vielleicht könnt ihr uns noch mehr Input geben. In seinem sonstigen sozialen Umfeld in der Schule kommt er ganz gut klar, wenn er auch nicht immer der Netteste ist und hat auch gute Freunde. Ich glaube also nicht, dass da etwas pathologisch ist.
Na, zumindest.
Ja, naja, das ist ja schon mal viel wert, wenn man das nicht glaubt. Ja, spannend.
Ja, spannend.
Hast du auch ein Kind gehabt, bei dem du manchmal gedacht hast, unangemessen und unempathisch?
Ja.
Ich auch. Also erstmal bilden wir hier einen Club.
Unangemessen und unsympathisch.
Auch das,
würde ich sagen.
Auch das.
Ja,
ne?
Man denkt, Alter, ganz ehrlich. Du.
Aber ich möchte auch mal eine Sache sagen. Als meine Älteste 6 wurde, habe ich manchmal insgeheim gedacht, boah, bist du unsympathisch. Mhm. Und ich habe mich für dieses Gefühl unglaublich geschämt, bis eines Tages eine andere Mutter kam und gesagt hat, weißt du was, seit der 6 ist, finde ich den richtig unsympathisch. Und mir sind 500 Millionen Steine vom Herzen gefallen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin damit nicht alleine. Und es ist auch nicht falsch, sein Kind mal ein bisschen unempathisch, unsympathisch und ein bisschen nicht nett zu finden, weil ich dachte, das ist meine Aufgabe. Und es hat so gut getan zu hören, dass es anderen auch so geht. 6-Jährige, also nun mal, ja, also verzeih mir, großes Kind, aber ich muss es kurz hier mal rausplaudern. Sie hat zum Beispiel immer gesagt, ich habe das zuerst gesehen. Das war so nervig. Oder ich wusste das eh schon. Also so eine Überheblichkeit, die plötzlich reinkam. Und das habe ich bei allen anderen Kindern dann auch gehabt, pünktlich zum 6. Geburtstag.
Ja, das nennt man ja auch die Wackelzahnpubertät.
Richtig.
Ne? Ja.
Aber das scheint trotzdem nicht ihr Thema zu sein. Ich wollte es nur einmal vorne wegschicken.
Ja, ich finde jetzt ehrlich gesagt, ist das ein Thema, das wir uns mal auf Halde legen können. Vielleicht schreibt uns jemand eine E-Mail dazu, weil dann können wir es auch benutzen. Weil das, wie ich mein Kind finde, nochmal eine ganz andere Nummer ist. Da kann man sich lange drüber unterhalten. Ja.
Ja.
Also Cliffhanger machen wir irgendwann mal.
Ja.
Ja. Okay, aber zu diesem Fall finde ich das ganz lustig, weil die Annahme ja ist, ihr Sohn müsste, also kann man Empathie lernen? Und da würde ich sagen, nein, das kann man nicht lernen, weil es ein Gefühl ist.
Oh, bitte sag das nicht.
Ich meine, man kann Entwicklungsgründe für Empathie haben. Und jetzt war so mein Gedanke von, also wie kann er das lernen? Wenn, also erstmal, also da steckt so viel drin in der Mail. Ne? Erstmal ist es jetzt sagen, ich habe den Lego-Turm von meiner Schwester aus Versehen kaputt gemacht. Jetzt heult die rum. Ich habe gar nichts gemacht. Also es war ja aus Versehen. Ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht. Und jetzt weint die und hä, was will die von mir? Also empfinde ich etwas dazu, wenn ich denke, es war da nichts los.
Ich habe es ja nicht extra gemacht. Ne?
Nee, und wieso weint die jetzt so doll? Genau. Und dann die Frage von, wie würdest du dich denn fühlen, wenn dir das passieren würde? Was weiß ich? Das ist ja dreimal um die Ecke gedacht, irgendwo im hypothetischen Raum. Ich bin 6.
Vor allem findet er den Legobau seiner 3-jährigen Schwester wahrscheinlich so bekloppt und unwertig.
Unwichtig, genau. Also wenn sie ihm was beibringen wollte, könnte sie losgehen und sagen, also jetzt mal Vorsicht, Humor, ja, sein Playmobil-Schiff auf den Boden schleudern und sagen, Uppasala, Entschuldigung, ne? Dann könnte er ihr sagen, wie er sich in dieser Situation fühlt.
Was kein Tipp ist.
Was kein Tipp ist, um Gottes Willen. Also wäre die andere Frage, wie oft hatte er eigentlich die Chance, in ungerechte Situationen zu geraten, wo ihm etwas abhanden kommt oder kaputt geht, als älterer Bruder, ne? Dass er in das Gefühl kommt, das ist irgendwie uncool, das finde ich blöd. Wir hatten ja mal eine Folge zu Konflikten, ne? Und immer zu dem, wie wir als Erwachsene so stark eingreifen und damit verhindern wir auch eine Gefühlsentwicklung seitens der Kinder. Also ich sage jetzt mal sehr grob, weil eins auf die Nuss bekommen zu haben, bedeutet auch zu verstehen, das tut weh und das ist nicht schön und das ist beschämend und kränkend und es macht einem Angst, es macht einem eine ganze Welle von Gefühlen. Aha, das will ich für mich nicht. Und darum tue ich es auch niemandem an.
Aber da würde man ja doch Empathie lernen.
Dann hast du das Gefühl, Empathie zu entwickeln. Ja, also weil Gefühle lernst du nicht.
Gut.
Die entwickelst du. Und die entwickelst du, wenn sich ein Bedarf ergibt. Und dafür ist es manchmal ganz gut, Kinder nicht vor allem zu bewahren, was nicht wünschenswert ist. Also da sind wir als Eltern ja immer in einer bekloppten Zwickmühle, nämlich zu sagen, natürlich ist mein Auftrag, dich vor allem Bösen zu schützen. Und trotzdem muss ich dir ein Maß an doofen Dingen zumuten, damit du eine Resistenz entwickeln kannst und einen Umgang entwickeln kannst. Also würde mich jetzt bei diesem Jungen interessieren, weil wir sind ja als soziale Wesen geboren. Alle von uns haben ein Maß an Empathie, ne? Und wir sind dazu auch geeignet. Also wie viel negative Gefühle kennt er eigentlich? Hat er schon kennengelernt? Musste er schon handhaben, dass es etwas in ihm zu einer Resonanz kommt? Und er sagt, da klingelt was bei mir. Ach stimmt, das kenne ich. Und stimmt, das ist auch irgendwie blöd. Und stimmt, was hat mir denn geholfen? Jetzt finde ich es auch mit kleinen Geschwistern, manchmal braucht man ja auch die Abgrenzung, ist mir egal. Ich finde es ganz gut, wenn ihr heult. Ne? Mir war so ein bisschen aus Versehen, aber ein bisschen bin ich ganz einverstanden damit, dass sie jetzt flennt. Also das kann ja auch sein. Weißt du, geil, was die kleine Schwester vorher verbrochen hat. Ne?
Aber süß, dass er fragt, wie geht trösten?
Ja, und das ist eine ganz interessante Frage, wie geht trösten? Denn, also habe ich ja bestimmt auch schon öfter gesagt, ich bin selber im Widerstand zu dem allgemeinen Konzept von Trösten.
Ah.
Weil ich es häufig nicht tröstlich finde. Also dieses Trösten bedeutet ja häufig, Dinge wieder wegzumachen. Und ich finde, Trösten funktioniert viel besser, wenn man Dinge nicht wegmacht, sondern anerkennt. Und sagt, ja genau, das ist jetzt richtig blöd. Und ja genau, du hattest dir gewünscht, dass es so und so ist und so ist es jetzt nicht. Und ja genau, das ist eine große Wunde, die sieht ganz und gar schrecklich aus. Das macht einem auch Angst. weil dann anerkenne ich die Gefühle. Das Kind kriegt eine Idee davon, welche Gefühle sind da eigentlich gerade alle im Gange. Ach so. Und aha, da ist jemand, die das mit mir durchsteht. Ich kann das erkennen, ich kann es meistern, es wird nicht weggemacht. Und ich finde, allzu häufig machen Eltern, oh Gott, nein, alles schon wieder gut, nein, wir singen jetzt ein Liedchen, dann ist alles wieder gut. Und ja, komm, wir machen jetzt schnell was Kaltes drauf, dann ist es weg.
Das ist das Kühlpad des Todes, ja, was immer geholt wird.
Ja. Und im Prinzip müsste man anders sagen, ja, das brennt. Mhm. Und was hilft, wenn es brennt? Also pusten macht es kalt, ein Kühlpack macht es kalt. Und das tun wir beide jetzt auch. Wir holen jetzt ein Kühlpack und jetzt merkt man, ah ja, genau, siehst du, schau mal. Also selber auch als Eltern keine Angst vor negativen Gefühlen zu haben, weil ich sie auf die Hörner nehmen kann, weil ich sie meistern kann und weil mein Kind sie meistern kann. Führt mich zu der Frage eben von dieser Mutter, wie gut kennt er sich damit eigentlich aus und wie überschützt ist er gegebenenfalls? Hm. Und wenn der häufig mal, wenn er sagt, er ist nicht immer der Freundlichste, ne? Mhm. Das ist eine gute Frage, wie oft ist er denn mit der Konsequenz seines Handelns konfrontiert?
Ja.
Nämlich das, was du da gerade sagst, nö, den lade ich nicht ein. Ist es dann egal? Bedeutet das was? Wann hat es eine Bedeutung für ihn? Und ich finde, wir lassen die Kinder häufig in einer Bedeutungslosigkeit ihres Verhaltens.
Werbung.
Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch. Heißt in...
Naja, also jetzt mal, ohne dass das alle nachmachen müssen, weil ich mir nicht so zu 100% sicher bin, ob das... Also sagen wir so, es hat gewirkt. Mhm. Und darum sage ich es mal, ja, dass mein Sohn eine Tüte Gummibärchen hatte und sagte mir, die teilt er nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Du musst auch nicht teilen. Und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, wir kaufen uns jetzt Pommes. Und ich sag mal, bei uns gab es eigentlich keine Pommes. Ne? Und dann saß er da mit seiner Gummibärchentüte und fand es ziemlich ätzend.
Ja.
Und hat gesagt, ich will auch welche haben. Und habe ich gesagt, du weißt was, du hast dich ja entschieden, dass Teilen blöd ist. Und das ist in Ordnung. Du musst nicht teilen. Und wir teilen auch nicht. Denn
aber du hast nicht so ein, wenn du teilst, teilen wir auch Ding draus gemacht, sondern du hast einfach nur die Konsequenz.
Ich habe gesagt, du hast dich entschieden, nicht zu teilen und das ist in Ordnung und dann teilen wir auch nicht, wenn das die Regel sein soll. Dann ist das die Regel und die ist in Ordnung. Hm. Was ihm dann einfiel zu sagen, ach so, das ist ja voll blöd.
Ja, das ist dann voll Empathie. Blöd,
das stimmt. Genau. Und dann gesagt, okay, wollt ihr Gummibärchen haben? Und ich tue sehr gerne. Möchtest du Pommes haben? Hm. Genau. Das war nicht im Sinne von quid pro quo, lange Nase selber schuld.
Das war selbst fühlen lassen. Ne?
Sondern zu sagen, was tue ich da? Hm. Und wenn er nicht merken kann, was ich da tue, dann kann ich es auch nicht verinnerlichen. Es führte lustigerweise in unserer Familie zu dem Satz, teilen ist schön. Das haben die Kinder sich auch mal entgegengebrüllt. Teilen ist schön! Aber gut, es stimmt ja nach wie vor. Also geht es nicht um, wie du mir, so ich dir. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber ich, also das meine ich mit
Lernerfahrung meinst du, ne?
Das meine ich mit Empathie entwickeln, weil ich verstehe, verstehe, um welches Gefühl geht es. Mhm. Und das kann man sehr, sehr lieb machen. Und ich glaube, davon fehlt ihm vielleicht etwas. Und vielleicht wäre es ganz sinnvoll, es nicht kognitiv zu erklären, sondern erfahrbar zu machen.
Ja.
Und ich glaube, dass eben man den Buben unterstützen kann, indem, wenn er Dinge tut oder ihm Dinge widerfahren, man ein bisschen mehr Sprache darauf verwendet, zu beschreiben, was ist gerade los.
Aha.
Genau. Ja.
Also Reflexion unterstützen, anstatt naja. im eigenen Schmerz, anstatt im Schmerz der anderen die Reflexion
genau.
zu unterstützen.
Das ist ja sagen, so, was findest du jetzt gerade blöd, dass es ist. Du findest das ungerecht und das macht dich sauer. Ja, genau. Sagen, ja, das ist auch blöd, das kann ich verstehen. Also mit der mehr Kontakt zu den verschiedenen Gefühlsqualitäten bekommt. Und der wird bestimmt auch mal eins auf den Deckel kriegen von irgendwelchen Freunden. Um mal zurück zu trösten, ist da nicht wegzumachen, sondern mit ihm da reinzugehen, zu sagen, genau, man fühlt sich dann so klein und ausgestoßen. Mhm. Und das ist ein richtig blödes Gefühl. Und das Interessante ist ja, wenn wir diese blöden Gefühle fühlen als Kinder, dann wollen wir die auch jemandem zufügen, und zwar in Exploration des Verhaltens. Und nicht, weil ich blöd bin oder ätzend oder unempathisch, sondern weil ich etwas versuche auszuloten. Aha, so fühlt es sich an, wenn ich es bekomme. So fühlt es sich an, wenn ich es austeile. Was passiert? Die Kinder sind ja immer, immer Fragensteller. Die schauen immer, wie ist diese Welt sortiert? Und da drin schnüffeln die rum. Und unweigerlich kommen sie auch in das Ausschnüffeln von, wie ist es denn, wenn ich eine kleine Kanaille bin. Und dann braucht man Antworten. Und wenn du eine kleine Kanaille bist, dann passiert dies und jenes. Aha, das ist also nicht lohnenswert und nicht schön. Und ich bin dann auch nicht der Lieblings-Hotshot in meiner Freundesgruppe. Richtig. Ah ja, gut, das sollte ich lieber lassen. Richtig. Und ich finde, was ein gegenwärtiges Generationenproblem ist, wir halten die Kinder von den Konsequenzen ihres Handelns fern. Und dadurch unterbinden wir vor allem das emotionale Lernen.
Mach mal ein Beispiel.
Naja, zum Beispiel von, wenn du deiner Schwester eins auf den Deckel haust, wie fühlst du dich? Was bedeutet es? Und wie geht es dann weiter? Oder, also, und da halten wir die so fern, weil wir immer reden und nicht ins Spüren kommen. Also ich sage jetzt mal, wie das mit den Gummibärchen und den Pommes, ne? Da geht ein Gefühl mit einher, wo die Kinder sagen können, aha, das schnalle ich. Und das schnalle ich auf einer Ebene, die ich auch verstehen kann. Weil ich hätte ja mal so noch einen Vortrag halten können, teilen, das ist mal schön, das ist überhaupt nicht nett. Mhm. Jetzt fühle ich mich ausgeschlossen, deine Tochter.
Und stell dir mal vor.
Ja, genau.
Warum machen wir das nicht?
Weil wir so schützen wollen. Und ich auch völlig, also ich finde insgesamt viel zu viel im Kopf sind. Und Kinder sind Körper. Und zwar Körper mit Haut und Knochen und auch Körper emotional. Das Denken kommt viel, viel, viel später. Echte Reue und echte Entschuldigungen. Ich behaupte ja immer, ich weiß nicht, wie oft du dich ernsthaft und aus tiefstem Herzen entschuldigt hast. Und wie oft wir viel häufiger sagen, ja, Entschuldigung, ja, tut mir leid, ja, das ist nun mal so. Und es ist eine anerzogene, höfliche Sache, die wir ebenso untereinander machen. Von Kindern zu erwarten, dass die mit 3, 4, 5 echte Reue empfinden, ist echt viel verlangt. Das kommt.
Ja, das stimmt. Aber es ist schon auch sehr unterschiedlich, wie man geboren wird, oder?
Naja, aber es ist auch etwas, wo man sagt, es ist tatsächlich eine Erziehungsfrage zu sagen, in den und den Fällen sagt man nur mal Entschuldigung, genauso wie man guten Tag sagt, genauso wie man Bitte und Danke sagt. Ich meine nicht, man kannst du mir bitte das Glas Wasser reichen. Ich sage, kannst du mir bitte das Wasser reichen? Das ist höflich, es ist ein Floskel. Das muss okay sein, dass wir floskelhaft etwas lernen und erst sehr viel später im Leben verstehen, was echte Reue ist, was eine echte Bitte ist und was ein echter Dank ist. Ja. Da sind die noch zu klein für.
Auch mit 6 Jahren, ne?
Ja, das ist zu klein. Das haben die noch in der Tiefe gar nicht nachvollzogen. Mhm. Sondern erstmal ist es tatsächlich schnöde Erziehung.
Okay, ja. Ja, wobei ich schon echt behaupten würde, dass es die unterschiedlich empathisch geboren werden.
Ja,
ne?
Das ist bestimmt so. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man mit 6 floskelhaft Entschuldigung sagt. Ja. Ich würde mal eher, es würde mich bei dem interessieren, wo sie ihn im Mitgefühl beobachten kann. Und ich nehme mal an, dass er mit seinen Freunden wahrscheinlich mitgefühliger ist. Und ich würde mal an der Stelle der Eltern gucken, ist er eigentlich mit uns mitgefühlig?
Würde es denn bedeuten, wenn nicht?
Na, dann würde ich mich fragen, es gibt ja Kinder, die unterschiedliche Signalstärken brauchen. Also bei welcher Signalstärke macht er die Augen auf und sagt, oha, aber krass. Und wo nicht?
Mhm.
Genau.
Ja.
Und Mama sind gerade, ich sag mal, gerade die kleinen Jungs so damit beschäftigt, sich überhaupt aufrecht zu halten. Die haben gar nichts übrig, um auch noch im Außen mitzudenken, weil die so damit befasst sind, Fassade zu wahren oder so damit befasst sind, überhaupt sich selber in die Gänge zu kriegen.
Spannend.
Also, weil Empathie bedeutet ja auch, aus mir herauszutreten und an dir teilzunehmen. Und manche Kinder sind einfach, die sind sich selber schon anstrengend genug.
Stumpf.
Ja, aber die sind gar nicht stumpf, die sind sich selber anstrengend genug.
Das finde ich voll clever, ja, die sind sich selbst anstrengend genug. Aber okay, wenn der sich selbst zu viel ist, woran kann sowas liegen, dass Kinder sich selbst zu anstrengend sind?
Naja, ob der sich selbst zu anstrengend ist. Also, ich sag mal so, wir haben ja Naturtalente, ne? Die setzen sich auf ein Laufrad und auf ein Fahrrad und zack, weg sind sie. Und andere, die sehr um ihr Gleichgewicht ringen und immer wieder hinfallen und so. Und das kann gut sein, dass er in der sozialen, dass ihn die soziale Interaktion ganz schön anstrengt. Und er dann so ein bisschen vielleicht monofokussiert ist und keine Energie übrig hat, zu gucken, wie geht es eigentlich den anderen. Und in diesem Dauerschutz, ich habe das tatsächlich häufiger bei Jungs beobachtet, in der Abgrenzung, also ich habe so Sorge um mich, wenn du schlecht bist, dann bin ich in Sicherheit. Und die sind dann, das unterstelle ich dem jetzt nicht, aber die haben auch mal so was Gehässiges oder so was Schadenfrohes, ne? Und das Schadenfrohe ist aber häufig, ein Glück bist du hingefallen, dann bin ich schon mal nicht hingefallen.
Mhm.
Und das dann auch laut sagen, auch, also mehr in Bestätigung ihrer selbst und gar nicht schnallen, wie hässlich es eigentlich ist, jemandem anderes sowas zu sagen.
Mhm.
Und das hat aber was mit Sorge um sich zu tun.
Aha.
Und ich sag mal, auch als erwachsene Frau, meine Großtante hat wahnsinnig teures Meißenporzellan. Und letzten Sommer haben wir den Tisch gedeckt und meinem Neffen ist eine große Schüssel runtergefallen. Und mein erster Gedanke war, ein Glück ist mir das nicht passiert. Weil ich dachte, ja.
Du warst nur alt genug, es nicht auszusprechen.
Ja, aber ich dachte, oh Gott, den Ärger hätte ich nie aushalten können.
Ja.
Also das in kleinerer Form unterstelle ich mal auch diesem Jungen. Zu sagen, habe ich mich eigentlich, bin ich eigentlich sicher und flüssig in meiner Kontaktgestaltung? Und wenn ich sicher und flüssig in meiner Kontaktgestaltung bin, dann fordert mir das nicht so viel Energie ab. Dann habe ich auch Platz, Raum und ich sage mal in Anführungsstrichen Souveränität. Zu überlegen, wie es anderen gehen könnte. Also insofern würde ich bei dem eher gucken, ist der sozial eigentlich in sich gut und sicher aufgestellt und wo könnte der gegebenenfalls mehr Erfahrung über sich sammeln? Und da bin ich ja, finde ich immer, Sport richtig, richtig toll und vor allem Sport, in dem ich spüre. Ja, ich finde ja richtig gut, wenn man die Kinder zum Ringen schickt. Ne? Weil Ringen so ein Vollkörperkontakt nach Regeln ist.
Ja, auch Judo, Karate, ne? Obwohl Karate eher nicht das eher alleine, aber ja. Judo, ne?
Ja, sage mal ganz viele, aber ich finde dieses Ringen fast noch toller, weil es auf dem Boden ist, weil es ganz viel mit richtig, und es ist leider eine Sportart, die bei uns ausstirbt. In den USA ist das viel größer. Aber sowas, und das ist auch die Frage von, können Mama und Papa mit ihm raufen? Und zwar richtig volle Lotte. Ich empfehle es, wenn ich hier nochmal kurz Werbung machen darf, allen Eltern, auch mit den kleinen, zarten Mädchen, runter auf den Fußboden, die Kinder richtig greifen und sagen, so, jetzt zeig mir mal, wie stark du bist. Es hat viele, viele Vorteile. A, zu merken, meine Eltern sind richtig stark. Das finden Kinder wirklich gut. Ich merke, wie fühlt mein Kind sich eigentlich an? Also was, wie weich, wie zart, wie zerbrechlich, wie robust ist das eigentlich? Und das sagt mir als Eltern viel darüber, wie kann ich mit dir umgehen? Wie doll verstehst du mich eigentlich und wie zart verstehst du mich eigentlich? Man ist manchmal erstaunt davon, dass diese Riesenrumpelkinder manchmal ganz, ganz, ganz zart und ganz, ganz, ganz weich sind und ist manchmal erstaunt davon, wie so kleine, zarte, feenartige Kinder richtig Kavums entwickeln. Das ist gut auf einer körperlichen, nämlich unserer ersten Ebene, übereinander zu verstehen.
Mhm.
Klammer auf. Auf jeder Veranstaltung, auf der ich bin und wenn das 50 Leute sind, ich gebe immer allen die Hand. Immer. Weil das so.
Und das nach Corona.
Ja, mutig. Nee, aber weil mir so ein Händedruck sagt uns so viel über unser Gegenüber. Und wenn ich jetzt eine Teamentwicklung habe mit 12 Leuten, zu merken, ah, da ist echt Kraft im Raum. Ja. Oder, boah, das sind alles so weiche, feine, zarte Hände. Ja. Das macht einen anderen Kontakt, eine andere Frage von, worum kann es hier gehen? Das ist ein extrem wichtiges Wissen über mein Kind. So, weiter, ja. Also dann sind wir auf dem Boden. Ich verstehe, wie du körperlich bist und mein Kind versteht.
Kann man das denn übertragen von dem Körperlichen auf
total,
das Seelische?
Total.
Das ist meist äquivalent, sagst du?
Naja, da steckt was drin, wenn es äquivalent ist, und es steckt was drin, wenn es nicht passend ist. Sagen, du bist so ein wilder, wütender Bub. Aber wenn ich dich im Arm habe, mit dir raufe, zerfließt du mir und hast gar keine Spannung. Aha. Was bedeutet die Diskrepanz? Oder, ja, ist passend. Ne? Mhm. Auch gut zu wissen. Ne? Mhm. Genau. So, für die Kinder ist was drin, die spüren ihre Eltern und merken, wer bist du eigentlich und wie fühlst du dich an? Und es macht, ich würde da mal einen Wecker stellen, so, wir gucken mal, wie weit du in einer Minute kommst.
Mhm. Schmeiß mich mal um, ne?
Richtig. Die Kinder kommen eigentlich für gewöhnlich aus dieser, ich sag mal, Löffelchenumarmung, ne? Nur raus, wenn die in ihre diagonalen Bauchmuskeln nutzen. Also die müssen in Drehung und in Windung kommen. Und die Drehung und die Windung sind die Möglichkeiten, unser Gehirn Alternativentwicklung mit verbindet. Also in was anderes zu kommen, als einfach nur geradeaus mit dem Kopf durch die Wand. Das ist dann die geraden Bauchmuskeln immer noch bums hoch und merken, das geht gar nicht. Die müssen irgendwie in Alternativen kommen. Und das ist für alle lustvoll besetzt und die zarten Eltern machen mal die Ohren zu. Aber wir haben ja ständig Mikroaggressionen gegeneinander. Irgendwie nerven die Kinder doch ständig und die Mütter nerven ihre Kinder. Also. Und in diesem Raufen werden die sehr freudvoll und lustvoll abgebaut.
Ja.
Genau. So. Und Mama, ist es den Kindern auch zu viel? Und sagen, dann würde ich natürlich sofort loslassen. Klar. Soll ja Spaß machen. Aber auch da zu merken, ach, so fühlt es sich an. Und auch dann kann man sagen, wann hat es denn aufgehört, lustig zu sein? Wann ist es denn doof geworden? Mhm. Ne? Und wann hat es denn aufgehört, zu sagen, ich will Mama besiegen, hinzu, ich finde es richtig ätzend.
Ja.
Sagen, genau, gibt einen Punkt, an dem es gekippt ist, müssen wir früher Schluss machen. Also endet nicht immer in Tränen, hoffentlich selten nur. Aber auch das kann man im Prinzip immer nutzen. So, und bei dem Jungen würde ich jetzt mal vermuten, der braucht mehr Gelegenheit, seine eigene Emotionalität zu erkunden. Und mehr Möglichkeit, die in unterschiedlichen Abstufungen Hand zu haben. Und dann, glaube ich, hat man einen ganz guten Teppich für mehr Verständnis von Gefühlen. So würde ich behaupten.
Ich finde das gerade voll interessant. Ich musste gerade an ein Spiel denken, was ich mit meiner kleinen Schwester immer gespielt habe. Die ist 10 Jahre jünger fast als ich. Wir haben immer Klemme gespielt früher. Ich habe sie ganz fest gehalten. Die hatte natürlich keine Chance rauszukommen. Und sie musste
Ich will nur mal kurz sagen, und dabei geht ein kleines, feines Lächeln durch dein Gesicht.
Ja, voll. War so lustig.
Noch 30 Jahre später, dieses feinlich von...
Klemme war richtig witzig. Ich habe sie so ganz fest gehalten und sie musste mir dann Gute-Nacht-Lieder singen, weil die Klemme dann eingeschlafen ist. Und dann konnte sie versuchen, sich da rauszuwinden. Manchmal muss ich bei der Einschlafbegleitung der Kinder, muss ich da immer so dran denken, weil die sind auch wie so Klemmen. Mhm. Du singst die Gute-Nacht-Lieder und suchst den richtigen Augenblick, dich aus ihren Armen zu befreien und rauszugehen. Und alle Eltern kennen es. Manchmal findet man den Moment nicht und sie sind wieder hellwach. Und sowas bei der Klemme auch. Und das war so ein witziges Spiel. Und ich glaube, dass man in diesen körperlichen Spielen, mir ist es gerade so klar geworden, sie hat dadurch gelernt, dieses unangenehme Gefühl von festgehalten kurz auszuhalten und ganz besonnen ruhig für mich zu singen und dann abzuwarten und sich dann klug rauszuwinden, das ist ja voll die coole kognitive und emotionale Übung, in Situationen trotzdem besonnen zu sein und trotzdem auch mal das Unbehagen auszuhalten.
Solange es voll gut. Und was es ja ist, solange es lustvoll ist.
Sie hat es geliebt.
gibt einen sehr schlauen systemischen Spruch. Und der heißt, ich finde den super, die Wirkung der Intervention hängt maßgeblich von der Haltung des Intervenierenden ab. Ja, also wenn ich ein Kind so fest packe, dann, und ich es böse mit dem Kind meine, dann ist das Gewalt, Punkt.
Ja.
Wenn ich mein Kind so fest packe und sage, wir beide spielen jetzt mal, dann ist es ein Spiel, obwohl es dieselbe Intensität hat. Und vielleicht sogar noch döller ist. Und mein Gegenüber spürt sehr genau, hat die mich jetzt zu doll angefasst, hoppala, aus Versehen, lass mal ein bisschen locker, oder hat die mich zu doll angefasst und ist meine Grenzen überschritten? Dann ist das fürchterlich. Also sich klar zu machen, was ich da tue, also ne, was ich da tue, kann eine Lernerfahrung sein. Wenn ich selber keine Sorge dafür habe und es schön zwischen uns ist, ne, dann ist manchmal auch eine Grenzüberschreitung etwas, wo ich dann sage, wenn die sagen, oh, das war mir jetzt viel zu toll, etwas, wo man liebevoll beide was draus lernen können. Und keine Sorge dafür zu haben, wenn ich mit offenem Herzen das mit meinem Kind mache, dann kann das mal hintenrum ein bisschen schief gehen. Ist nicht schlimm, kriegen wir hin.
Ja, voll. Aber das erklärt auch,
ich will jetzt nicht so tun, als ob das immer in Tränen endet. Meistens endet es daran, dass wir uns beide richtig super finden und es lustig waren und wir ein bisschen durchgeschwitzt sind und alle happy sind. So.
Glaube ich nämlich auch. Ja. Ich finde es auch gerade im Umkehrschluss total interessant, weil kennst du diese Situation, dass man sein Kind so, man ist super sauer, man fasst es einfach nur ganz dezent an der Schulter.
Du hast mir wehgetan,
du hast mich geschubst. Das ist der Umkehrschluss. Ja. Ich habe gar nicht dolle zugepackt, ich habe mich total zusammengerissen, damit das was ganz Weiches ist. Und dann hat dieses Kind das Gefühl geschubst oder wehgetan bekommt.
Aber es hat ja häufig was damit zu tun, dass die so aufgerallert sind, dass dann die körperliche Wahrnehmung hypersensibilisiert ist. Ne? Und die dann wirklich ein kleines bisschen als schon viel zu viel empfinden.
Weil sie die Intention schon spüren, dass du eigentlich gerade aggro bist und sagst, ey, geht gar nicht. Und dann ist ein Anfassen halt was Bedrohlicheres als ich finde diese Haltung
aber
dahinter.
Das ist meine Haltung, aber ich glaube, das kenne ich auch, wenn ich wütend bin, dann ist ein kleines bisschen eigentlich schon zu viel. Genau. Aber ich finde immer, dass die Körperlichkeit in der Erziehung total unterschätzt wird.
Ja.
Und wir sind als Gesellschaft und als Elterngeneration viel zu viel im Kopf. Ja. Und da findet kindliche Entwicklung einfach nicht statt. Die findet vor allem und zuerst im Körper statt.
So, das heißt, an diese Mama erstmal in die körperliche Komponente gehen
als Möglichkeit der Reifung anzubieten.
Ja. Super. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das die Lösung ist, aber vielleicht ist es auch nicht.
Wer weiß.
Aber ich finde das super cool, weil es nicht das ist, was ich dachte.
Was dachtest du denn?
Weiß ich gar nicht. Ich habe es ja auch mitgebracht, weil ich selbst nicht so richtig wusste. Aber Empathie habe ich schon gedacht, dass man das erlernen kann. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass du gesagt hast, nee, es ist nicht erlernbar, es ist entwickelbar. Und da zu unterstützen ist, also ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich etwas von außen lerne oder ob ich etwas selbst entwickeln muss. Mhm. Und da geht es ja darum, was mute ich dir auch als Lernerfahrung zu? Und da würde ich voll mit dir gehen, dass man gerade bei den Jungs immer irgendwie in Sorge ist. Und immer, gerade weil wir wollen ja ganz empathische, nicht gewalttätige Jungs erziehen, weil wir uns das ja auch, also gerade wir Mamas, ne, wir wünschen uns ja eine gewisse Art Partner. Und ich glaube, wir tendieren dazu, zu denken, und jetzt erzählen wir mal den allerbesten Mann der Welt für die nächste Frau der Welt. Ja, nur glaube ich, dass wir damit total falsch liegen, weil wir denen teilweise nicht geben, was auch in ihnen liegt.
Ja, das ist auch vielleicht die Aufgabe vom anderen Elternteil. Wenn das nicht so meins ist, dann kann vielleicht das andere Elternteil ein bisschen für die gesunde, fröhliche Aggression sorgen, von der ich im Übrigen finde, dass wir sie, also ich habe gar nichts gegen Aggression, wie ich auch gar nichts gegen Konflikt habe. Ja, schlimm ist Gewalt und Übergriffigkeit. Mhm. Aber ein gesundes Maß an Aggression ist das, was uns sportlich erfolgreich macht, was uns beruflich den Drive gibt zu sagen, ich mache jetzt noch eine Fortbildung und ich hau jetzt noch mal rein, um da drinne besser zu werden oder was zu verstehen. Aggression ist auch das, was sagt, stopp, ich will das nicht.
Ja.
Lass das. Ne? Das ist total gesund und in Ordnung. Und ich finde, dieses einen natürlichen Impuls und ein natürliches Gefühl, den Leuten abzutrainieren und abzuerziehen, absurd. Es gehört zu uns dazu, wir müssen lernen, es für uns und unsere Gesellschaft und Gemeinschaft positiv zu handhaben. Das ist die Herausforderung und nicht es wegzumachen.
Und so einen Lego-Turm kaputt zu machen und nicht Entschuldigung zu sagen. Ehrlich gesagt, ich verstehe den Lustfaktor
darin. Ja, genau, weil du eine große Schwester bist. Und trotzdem gibt es Regeln und die sagen, die Regel ist, du musst dich entschuldigen.
Ja. Aber das kriegt er auch noch irgendwann.
Ja, na klar.
Also, wobei es gibt ja so Raudis, ne?
Er tut es ja schon, er empfindet es bloß nicht.
Ja. Ja. Naja. Wir hoffen, wir haben geholfen.
Wie immer.
Der kleinen Raudi-Mama.
Ne?
Dann würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Themenwünsche, Kritik, irgendwas habt, dann schreibt uns an podcast@eltern.de. Und wir sagen Tschüss.
Und alles Liebe aus Hamburg.